Deutschlandfunk Hörspiel.
Wenn Maximilian und ich unseren Podcast aufnehmen,
ja, dann
ja immer mit unfassbar viel Liebe und Sorgfalt.
Absolut, wir sind sehr bedacht im Umgang mit der Technik und unsere Gäste auch.
So, jetzt nicht den Kaffee über die Tastatur.
Das ist die Luise, die kommt gleich.
Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, wie immer für alle Hörspielfreunde.
Hörspiel-Aficionados, wie uns.
Ja, das sind wir, Hanna Steger und Max von Malotki. Wir sagen Tag.
Hallo.
Hoffentlich eurem Lieblings-Hörspiel-Podcast.
Naja, Logo, denn hier geht's wie immer ums Hörspiel des Monats, auch heute wieder.
Raumzeit heißt das, was jetzt erstmal klingt wie so ein Astrologie-Podcast mit Harald Lesch. Und sagen wir es so, es ist auch mindestens genauso spannend. Und der Untertitel rückt es dann aber ein bisschen zurecht. Gesammelte Entwürfe zum Wesen der Wirklichkeit.
Mhm. Ihr fragt euch also jetzt, worum es geht. Ja, nicht nur um Sterne und Zeit und Raum, wie man erst denken könnte, sondern vor allem, wie wir die Zeit und den Raum und uns darin wahrnehmen. Mhm. Also es geht wieder mal, muss man sagen, sehr philosophisch zu bei uns.
Ah, so sind wir einfach.
Der Mensch kann gar nicht umhin, sich selbst als Maßstab für Raum und Zeit zu nehmen.
Sagt der Mediziner und Naturforscher Karl Ernst von Behr.
Am deutlichsten wird dies vielleicht im deutschen Worte Augenblick. Die Zeit für den Blick mit dem Auge. Aus Versuchen wissen wir, dass unsere Sinne durchschnittlich 18 Eindrücke in der Sekunde aufzunehmen vermögen. Yeah. Ein Sinnesreiz muss also mindestens eine 18-Sekunde dauern, wenn er eines unserer Sinnesorgane noch eben erregen soll. Vorgänge, die schneller verlaufen, zum Beispiel der Flügelschlag von Insekten oder eine Gewehrkugel im Flug, nehmen wir nicht unmittelbar wahr. Ihre Geschwindigkeiten sind schlichtweg zu schnell für unsere Sinne. Oder anders gesagt, sie sind unserem menschlichen Zeittempo nicht angemessen. Where is my
mind? Also eigentlich ist es, Hanna, kann man doch sagen, wie eine Radiosendung.
Ich finde, das verkauft das fast ein bisschen unter Wert, aber ich weiß, was du meinst.
Also vom Gefühl her, es hat so einen guten Flow. Ich sehe ja jetzt was Positives in der Radiosendung. Also so eine Sammlung von verschiedenen Texten, in der ein Denker nach dem anderen seine Texte inszeniert. Und dazwischen ist Musik, zack, eine Radiosendung.
Okay, das stimmt. Und mich haben diese Texte halt auch die ganze Zeit so angeregt, wieder mein Hirn anzuschmeißen und ins Grübeln zu geraten und mir selber meine Gedanken dazu zu machen. Und das klappt halt perfekt, während dann immer diese wundervolle Musik läuft. Das sind nämlich Coversongs, aber gesungen von den Schauspielerinnen. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Es geht also nicht nur um Quantenphysik und crazy Weltraum, sondern auch sehr lebensnahe, greifbare Beispiele sind dabei. Zum Beispiel die Zecke.
Ich finde gerade Zecken schwer zu greifen, Stegen. Jeder, der mal eine hatte, weiß das, wenn man da nicht so eine Zange hat. Ja. Aber Das Beispiel ist gut, weil das ein Insekt wie eine Zecke die Welt ganz anders wahrnimmt als wir. Das wird da erzählt und dann werden so Gedankenspiele durchlaufen. Was wäre, wenn wir die Welt langsamer oder schneller wahrnehmen würden? Und zwar richtig, wirklich merklich. 1000-mal schneller, 10.000-mal schneller oder langsamer. Und das ist total toll gemacht.
Versuchen wir uns in Anlehnung an Üxküls Ausführungen die am Baum hängende Zecke an einem schönen Sommertag vorzustellen. Mitten im Sonnenlicht und umgeben von den Farben und den Düften der Feldblumen, vom Summen der Bienen und anderen Insekten, vom Gesang der Vögel. Damit ist die Idylle auch schon an ihrem Ende. Denn die Zecke nimmt von all dem absolut nichts wahr.
Dieses sehr stimmungsvolle und auch sehr wirkungsvolle Hörspiel hat unser heutiger Gast geschrieben und auch inszeniert, nämlich die Autorin und Regisseurin Luise Vogt, die beim Aufbauen ihres Mikrofons übrigens nicht ihren Kaffee verschüttet hat, falls ihr das euch jetzt vielleicht noch gefragt habt. Herzlich willkommen, Luise. Schön, dass du unser Gast bist.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Vielleicht vorneweg, einfach um direkt die Intimität aufzubauen, die, wenn man das Hörspiel gehört hat, natürlich wichtig ist. Wie oft bist du im Leben schon von einer Zecke gebissen worden?
Ich bin ja wirklich so ein Wald- und Wiesenkind. Also sehr, sehr oft. Ja. Und da gab es aber damals auch noch gar nicht so ein großes Bewusstsein für die gesundheitlichen Gefahren. Und ich weiß nur, wie ich dann abends, so wenn ich mir den Schlafanzug angezogen habe, habe ich immer so haufenweise so Zecken aus mir herausgezogen.
Boah!
Ja. Ja, ja, so war das.
Okay, ja, das hat definitiv erstmal Intimität aufgebaut. Welcher Text stand am Anfang, um dieses Werk zu erschaffen und diese Sammlung zu kreieren?
Ach, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich vermute, das muss der Alexander Kluge Text gewesen sein, der mir vor sehr, sehr langer Zeit begegnet ist. Aber das gilt eigentlich für alle Texte. Also das ist im Grunde genommen eine Sammlung, die über die Jahre entstanden ist, sozusagen. Ja.
Und woher kam der Funke? Also, dass du gesagt hast, oh, ich packe die zusammen, das finde ich gut. War das was du immer mit dir rumgetragen hast oder wie kam das?
Ja, genau. Also das Thema Raum und Zeit oder auch die Quantenphysik und diese Dinge, da habe ich eine große Faszination schon seit meiner Kindheit für. Und ich glaube, die Textsammlung begann im Studium. Ja, und ich glaube, es ist aber auch kein Zufall, dass das Hörspiel genau jetzt entsteht, weil man hat das Gefühl, gerade wird sich sehr viel gezankt. Es geht sehr viel um das Recht haben. Und ich glaube, ich einfach so eine Sehnsucht hatte nach so einem Zoom-out. So, und ich finde, es ist ja irgendwie so für mich eine der zentralsten Möglichkeiten auch von künstlerischer Arbeit ist sozusagen dieses Rauszoomen. Und ich finde eben auch dieses Bild, sozusagen das Kameraobjektiv, das rauszoomt irgendwie total richtig, weil es nicht darum geht, den Blick woanders hinzuwenden, sondern das, was uns umgibt, auch im Alltag und uns bestimmt bleibt, in dem Bild irgendwie enthalten. Aber man zoomt raus und all das wird eingebettet in größere Zusammenhänge. Und im Idealfall eben kommt man da eben auch an Ebenen, wo es eben nicht mehr darum geht, Recht zu haben, sondern wo es hoffentlich, das war die Hoffnung, die ich mit dem Hörspiel auch verbunden habe, anfängt Spaß zu machen, gemeinsam nachzudenken, ohne irgendwie den Anspruch auf Recht haben oder so. Ja.
Und damit wir jetzt so rauszoomen können, was das Hörspiel ja wirklich auch zulässt oder mit einem macht, hat es sich beim Schreiben für dich auch angefühlt wie ein Rauszoom oder musstest du eher noch krasser reinzoomen in die ganze Angelegenheit?
Die größte Herausforderung war natürlich, es sind ja alles wissenschaftliche Texte. Und ich wusste, ich muss unbedingt irgendwie es schaffen, dass man einen, keine Ahnung, Ton der Belehrung oder so oder der Wissensvermittlung vermeidet, weil das sonst der ganz falsche Gestus geworden wäre. Und ich glaube, das war so, wie ich mich jetzt erinnere, an das Herstellen der Fassung eigentlich, also sozusagen die Hauptarbeit, das irgendwie klingen zu lassen wie Literatur oder wie Gedankentexte und nicht so sehr wie das, was sie eigentlich sind im Kern, nicht so wie wissenschaftliche Texte.
Ist aber total witzig, weil du sagst, dir ging es darum, dass man sowas machen kann, wofür die Kunst eben auch hervorragend geeignet ist, so einen Abstand zu nehmen
nicht unbedingt Eskapismus, aber natürlich schon entfliehen zu können, auf der anderen Seite aber etwas zu beleuchten, was umso mehr erklärt, warum es verschiedene Perspektiven gibt. Also ja, ein durchaus didaktischer Gedanke, der sich da transportiert. Und es ist witzig, dass das alles so leichtfüßig zusammen funktioniert.
Ja, darüber bin ich auch ganz glücklich, weil das war natürlich im nächsten Schritt dann auch im Aufnahmeprozess auch die Hauptaufgabe, ne? Mit dem Ensemble diesen richtigen Ton zu treffen, dass das gelingt eben, genau. Also ich erinnere mich, dass ich viel so Regieanweisungen in die Richtung gegeben habe, okay, versucht es aus der eigenen Beobachtung zu nehmen, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen und gleichzeitig aber seid euch immer unsicher, ob das stimmt, was ihr da gerade denkt oder was euch da gerade durch den Kopf geht, sodass das halt irgendwie so eine Feinheit möglichst bekommt und eben auch vor allem eine Einladung ausspricht, mitzugehen, mit beim Denken zuzuhören und mitzudenken. Ja, und da spielte natürlich auch die Musik keine kleine Rolle, ne, um diese Einladung auch noch größer zu machen, sich auf diese ja auch zum Teil komplizierten Gedankenkonstruktionen einzulassen, dazu einzuladen, ja.
Also ich fand es dadurch total spielerisch, muss ich sagen. Ist mir auch direkt aufgefallen, die ersten beiden Töne von Where Is My Mind kommen und ich wusste schon, es ist der Song. Da dachte ich so, also entweder ist ein Riesenzufall oder es ist Where Is My Mind. Mhm. Und ich fand von der Inszenierung her die Musik einen Tacken zu laut, was aber dann den Effekt hatte, dass ich dachte, ich bin in einer Kneipe und höre Leuten, die sehr schlau sind, dabei zu, wie die sich gerade was überlegen. Und ich denke so, halt mal die Schnauze, der nebenan rechts von mir erzählt gerade etwas sehr Interessantes. So war ungefähr das Gefühl.
Ah ja. Ja, ich hatte immer das Bild vom Lagerfeuer, ne? Also so vielleicht so ein Bild aus meiner Jugend auch, dass man irgendwie so am Lagerfeuer sitzt im Sommer.
Wenn man von der Decke dann gebissen ist. Über
das Leben.
Während man
genau,
lebt.
Da wo man...
Ja. Und die Entscheidung, die Darsteller die Songs selber singen zu lassen, war das der spielerische Gedanke dahinter oder gab es noch irgendeinen anderen?
Genau, also das sollte ja natürlich sich mit dem Ensemble verbinden und verknüpfen, ne? Und Teil des Ganzen werden. Ich hätte es jetzt komisch gefunden, als irgendwelche Songs einfach abzuspielen oder so. Und gleichzeitig, es hat auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Also zusammen singen, ne, ist halt auch einfach was ja, es hat auch mitgeholfen, glaube ich, dass wir den richtigen, also die richtige Stimmung irgendwie gefunden haben miteinander da im Aufnahmeprozess.
Wenn wir nochmal auf die Texte gucken, alles Sachen, die einen ja echt zum Nachdenken anregen. Und was hast du für Feedback bekommen von Leuten, die natürlich sich auch angeregt gesehen haben dadurch? Also wer hat gesagt, boah, Luise, super, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie eine Zecke wohl die Welt sieht oder so. Was ist da so zurückgekommen?
Naja, ist ganz schön, weil das ist ja nicht so häufig, aber ich habe tatsächlich jetzt auch einige Hörer-Mails bekommen, HörerInnen-Mails. Und das freut einen natürlich immer ganz besonders, ne? Weil das irgendwie so, ja, ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass es Menschen dann doch irgendwie nachhaltig beeindruckt hat oder so oder beeinflusst hat. Und was ich ja traditionsgemäß mache, weil ich komme ja eigentlich vom Theater und bin natürlich gewöhnt, dass man eine Resonanz vom Publikum irgendwie hat, ne? Dass wenn man ein Hörspiel macht, sendet man das ja immer so irgendwie in den Äther und weiß gar nicht so genau, was auf der anderen Seite eigentlich damit passiert. Und deshalb veranstalte ich jetzt schon seit mehreren Jahren sogenannte Hörspielpartys, wo ich sozusagen bei mir zu Hause einen bunten Kreis an Kollegen, Freunden, aber auch Nachbarn einlade. Und alle dürfen auch noch mal so viele Leute mitbringen, wie sie wollen. Also es ist dann richtig voll.
Wirklich eine Party.
Ja. Und dann hört man eben gemeinsam das Hörspiel. Es gibt ein kleines Buffet und so. Und danach gibt es eine Party. So. Ja, und bei dem Hörspiel, das war eben für mich total schön, weil das genau das war, was ich mir gewünscht habe. Alle blieben sitzen und begannen als große, große Gruppe miteinander zu philosophieren. Das war toll. Und es ging auch den ganzen Abend weiter, dann irgendwann in kleineren Grüppchen und so. Und also für mich ist das tatsächlich ein Hörspiel, auch wenn ich das Freunden geschickt habe, habe ich immer dazu geschrieben, hört das mit Freunden zusammen oder mit mehreren, hört es laut, hört es nicht alleine, weil es ist tatsächlich dazu gedacht, irgendwie so ein bisschen gemeinschaftsstiftend zu sein. So, ja, und eben nicht in Form dessen, was wir jetzt heute ganz oft haben, in Form der Auseinandersetzung und des Streits und der Rechthaberei, sondern suchend, tastend und mit Freude auch einfach.
Mhm. Ich glaube, dass das ein super Zeitpunkt ist. Ich hatte über das Thema neulich jetzt noch nachgedacht, weil Kamala Harris so gut ankommt im Kontrast zu Trump, weil die irgendwie mal lacht zwischendurch auch und was Gemeinschaftsstiftendes und nicht was Spalterisches hat und weil eben ihre Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, eine andere ist als die von Trump. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Leute auch danach sehnen. Geht dir das auch so?
Ja, das geht mir total so und ich merke das auch im Theater ganz stark, dass auch ein bestimmter Gestus der Arbeiten, die im Theater laufen, sich verändert. Insofern, als dass wir noch, weiß ich nicht, bis vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung, eher so einen Gestus hatten von dagegen sein, widerständig sein, provozieren. Und irgendwie habe ich aber jetzt auch schon seit einigen Jahren das Gefühl, das stimmt nicht mehr. Also das ist irgendwie, oder die, das hat irgendwie eine andere Seite irgendwie gekapert, der man damit nicht in die Hände spielen sollte. Ja, und damit meine ich nicht gefällig werden in der Kunst oder so, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie auch Räume für, naja, zuhören, andere Perspektiven verstehen, Ambivalenzen aushalten können irgendwie. Ich finde auch Humor spielt eine viel größere Rolle. So, also dass man auch mal über sich selbst lachen kann. Und ja, aber damit bin ich natürlich nicht fertig, sondern da bin ich ja irgendwie so mitten im Geschehen, auch mit der Theaterarbeit und so. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da gerade was verändert.
Du hast jetzt schon so viele schöne und so viele schlussige Sachen auch gesagt. Aber ich möchte gerne noch zu einer Sache zurück. Was mich noch umgetrieben hat, war, dass ich die ganze Zeit, egal wie viel man sich jetzt schon mit Philosophie oder mit philosophischen Gedanken oder so beschäftigt hat, dass ich die ganze Zeit alles total mitgehen konnte und dann auch immer, selbst wenn ich manchmal eine kleine Pause gebraucht habe, trotzdem jeden Gedanken so verfolgen konnte. Und die einzige Sache, die für mich total aus dem Rahmen gefallen ist, war diese letzte Geschichte von Alexander Kluge. Und gerade weil wir ja auch in der letzten Folge beim Stein in der Tasche uns auch ja schon ganz extrem mit Alexander Kluge beschäftigt haben, hat mich das natürlich dann nochmal gehört, aber jetzt kommt eine Alexander Kluge-Geschichte, war ich schon so, so. Und dachte so, jetzt wird dieser intellektuelle Sack so ein bisschen zugemacht und hatte das Gefühl, das nicht. Und deswegen habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, dir die Frage zu stellen, warum diese Geschichte die letzte ist oder vielleicht grundsätzlich von dir ausgewählt wurde. Und jetzt habe ich ja noch erfahren, sogar die erste war. Ne? Genau.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist tatsächlich ein Text, der mich, wie gesagt, schon sehr lange begleitet. Der kam auch schon mehrmals in Inszenierungen vor, ist dann wieder rausgeflogen, aber auch mal drin geblieben und so. Und irgendwie beschäftigt er mich und lässt mich nicht los. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit diesem letzten Satz, mit dem Originalton der Geschichte.
Man muss nämlich unterscheiden zwischen der unwirklichen Realität, in der wir alle leben, und dem Originalton der verlorenen Geschichte, die sich ungewöhnlich und erhaben äußert. In ihr sterben die Verbrannten und Ermordeten nicht, sondern stehen am Ende auf und brechen als Sturm los.
So, und was ich damit verbinde, ist halt irgendwie ein Blick auf die Welt, in der noch keine, weil ich arbeite ja so viel mit Originaltönen, ja, in der wie noch keine Redaktion stattgefunden hat, wo man entschieden hat, was kommt da rein in die Geschichtsschreibung und was nicht und wer sind die Sieger oder wer hat überlebt, sondern für mich ist eben dieser Originalton der Geschichte wie ein ganz anderer Zugang oder eine ganz andere Vorstellung von Welt. Und ohne, dass ich das jetzt genau ausführen kann, fasziniert mich diese Perspektive extrem und ich werde den Text wahrscheinlich noch 10-mal verwenden irgendwo, glaube ich, um ihm auf die Spur zu kommen oder so, ja.
Luise, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Ich danke euch, hat mir Spaß gemacht.
Uns auch. Danke, Luise Vogt, Regisseurin und Autorin vom Hörspiel des Monats Raumzeit. Boah, Maximilian, meine Güte, was da wieder alles drinsteckt.
Es ist unfassbar. Und was ich toll finde, am Anfang denkt man ja, okay, da geht's um Wahrnehmung, da geht es um verschiedene Geschwindigkeiten und wie man die Welt wahrnehmen kann, also sehr physikalisch, biologisch. Aber am Ende geht es dann, wie wir gemerkt haben, auch darum, wie Wahrheit historisch vereinbart wird, dass es vielleicht auch einen politischen Twist hat. Und diese Vielfalt, darüber nachzudenken, wie nehmen wir die Welt wahr, das hat mir ganz toll gefallen.
Und das alles, muss ich noch dazu sagen, ohne diesen belehrenden Unterton, ne? Was Luise ja ganz wichtig war und wo ich sagen muss, das hat fantastisch geklappt.
Ja, und vor allen Dingen auch, du hast ja die Musik erwähnt, es ist so fluffig alles, es gibt dir eine Chance, auch einen Moment drüber nachzudenken, was man ja manchmal nicht hat, was ich auch verstehen kann, weil normalerweise, wenn du nur eine Stunde Hörspiel hast, dann sagst du so, komm, wir müssen das alles unterkriegen, wir können da jetzt nicht einen Song spielen. Und dann zu sagen, ich lasse explizit den Platz und wir sagen dann so, oh, spannend. Und dann fällt dir selber eine Geschichte ein oder so.
Oh, soll ich dir direkt mal eine Geschichte erzählen, die mir eingefallen ist dann dabei?
Frau Steger, ich bitte darum.
Also ich habe zum Beispiel bei dem Stichwort Zeitschleife, ja, gefangen sein in der Zeitschleife, da konnte ich sofort anknüpfen, weil ich damals, als ich noch meinen Hund Bolle hatte und mit dem ja regelmäßig in den Wald und in den Park und irgendwo ins Grüne musste, vor allem im Winter, im schrecklichen Winter, wo es morgens und abends bei allen Spaziergängen stockfinster ist, da war ich manchmal in so einem Zeitschleifenmodus, dass ich manchmal nicht mehr wusste, ist es jetzt 7 Uhr morgens oder 19 Uhr abends, weil ich den gleichen Weg zum Park hin und zurück und durch den Park wieder und wieder raus, halt einfach den ganzen Winter über immer im Dunkeln gelatscht bin.
Ich stelle mir mal vor, wie Bolle dann so denkt, ach Gott, sie weiß schon wieder nicht, ob morgens oder abends ist, aber egal, komm, lauf mir einfach nach.
Ich krieg doch jetzt Frühstück, warum Krise? Genau. Ja, und da habe ich oft diese Zeitschleifengedanken gedacht und habe also, wie du merkst, auch sofort meine eigenen Geschichten wieder damit verknüpft.
Das ist lustig mit Bolle, weil es so persönlich ist. Ich hatte ja irgendwie so das Gefühl, während all diese wissenschaftlichen Geschichten vorgetragen werden, ich höre hier so heimliches Sci-Fi-Hörspiel.
Okay, das liegt nicht nur daran, dass du ein alter Science-Fiction-Nerd bist, sondern ich muss zugeben, ich hatte das auch. Also ich hatte das Gefühl auch und habe auch viel an dich dabei gedacht mit deiner Sci-Fi-Liebe.
Also du hast erst an den Hund gedacht und dann an mich. Ist das die
Reihenfolge?
Das
ist die richtige Reihenfolge, okay, ja. Okay, alles klar, ist es leider so. Ich habe die ganze Zeit immer ein bisschen an die Matrix gedacht.
Den Film?
Genau, den Film mit Keanu Reeves als Neo im schwarzen Ledermantel. Von, ich würde sagen, 99 vielleicht?
Ist es 99.
So, da war ich also zarte 15 Jahre alt. Und was aber jetzt mein, also abgesehen davon, dass es natürlich auch in Raumzeit an einer Stelle mal um, ist das alles eine Simulation oder keine oder wird es vielleicht einmal eine werden können und so, darum auch geht, wie in der Matrix halt auch. Warum ich am allermeisten an die Matrix denken musste, ist, dass genau wie bei der Matrix durch ein Unterhaltungsmedium eigentlich, so wie jetzt hier beim Hörspiel, diese ganzen philosophischen Gedanken so angeschubst werden. Und das passiert so nebenbei. Mhm. Und damals, als ich halt 15 war, habe ich natürlich noch nie auch nur irgendeinen philosophischen Gedanken gedacht. Geschweige denn damit gerechnet, dass Neo im schwarzen langen Ledermantel mich dazu irgendwie antören könnte. Aber plötzlich, diese ganzen Boys, die dann auch alle so sein wollten wie Neo, die haben dann immer nur so über so Simulationssachen und so geredet und so, was, du fliegst jetzt nach Amerika? Bist du dir sicher, dass das Flugzeug nicht vielleicht in die andere Richtung fliegt, nur weil jemand sagt, dass es Amerika ist? Vielleicht ist es ja auch Indien. Also, so. Und deswegen hatte ich dieses Spielerische, was ich damals bei der Matrix empfunden habe, das Gefühl hatte ich selbst bei diesem deepen Raumzeitding trotzdem auch.
Ja, letztlich, ich meine, Science Fiction ist mittlerweile ein großes Mainstream-Medium geworden und viele sehen das als eine Sache, die so eher so eskapistisch ist. Aber du weißt ja, ich bin Fan und ich habe immer schon eine Lanze dafür gebrochen, dass Science Fiction halt versucht, andere soziale Konzepte, andere biologische Konzepte zu vermitteln, sich zu denken, was wäre, wenn jetzt was anders wäre? Was wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel das sehen würden durch die Augen einer Zecke oder Außerirdische, die die Zeit anders wahrnehmen? Ich meine, es gibt nichts Irdischeres als eine Zecke, aber die stand für mich in dem Moment tatsächlich wie für so einen Außerirdischen, der ein komplett anderes Leben führt, der halt was komplett anderes wahrnimmt als ich.
Ja.
Und klar, letztlich geht es bei Science Fiction natürlich um Science, also es geht immer um Wissenschaft. So. Mhm. Und das hat mich abgeholt und ich finde, das wird auch so ein bisschen gefeiert, Stegi.
Das kann ich alles daran kann ich unterschreiben, hättest du das gedacht?
Hast du auch das Gefühl?
Dass ich das mal über Sci-Fi-Sachen sagen will.
Stegi gibt mir recht, ich raste aus.
Verrückt, was heute hier los ist.
Also, es gab diese eine Stelle, wo es um Kopernikus ging und dann hat Kopernikus eben mit anderen Augen auf die Sonne geguckt und wenn du die Zeit anders wahrnimmst, dann nimmst du die Sonne nicht vielleicht als etwas wahr, was morgens aufgeht und abends untergeht, sondern so schnell auf und untergeht, dass irgendwann nur noch so eine Art Feuerring um die Erde zu sehen ist, ja, weil das alles so schnell geht. Und wie würde Kopernikus dann herausfinden können, dass das eine Sonne ist, die eigentlich ein Ball ist, ja, im Weltall und dass die Erde sich eben auch noch um die Sonne dreht. Ja, und dann, klar, das Hörspiel sagt, Kopernikus hätte da ein bisschen länger gebraucht, aber das hätte er auch hinbekommen. Aber ich finde das toll, diese Art und Weise, diese Denke, die da vermittelt wird. Wissenschaft versucht, sich zu überlegen, hey, Bin ich vielleicht in einem gewissen System? Checke ich es nicht, weil ich so und so denke? Helfe ich mir mit Regeln? Helfe ich mir mit Naturgesetzen? Helfe ich mir mit Mathematik, Physik? Mhm. Helfe ich mir mit neuen Tools, die ich entwerfe und so? Und das ist total Feiern von Wissenschaft und das habe ich auch gefeiert.
Ich finde es total schön, wie wir sofort jetzt auch in so einen Gedankenstrudel hineingeraten, der macht, dass wir auch über all diese Sachen, die jetzt im Hörspiel behandelt wurden, weiter philosophieren wollen.
Ich muss mir ein Getränk holen, Stegi.
Ja, das ist halt wie bei der Party von Luise. Weißt du, das, stimmt, was ich gerne wollte, dass die Gäste dann halt, das passiert bei uns jetzt auch einfach automatisch. Also bring mir bitte eins mit.
Hol ich dir.
Dann sag ich in der Zeit nochmal, Raumzeit heißt das Hörspiel des Monats, von der Autorin und Regisseurin Luise Vogt. Produziert wurde es vom Hessischen Rundfunk in einer Koproduktion mit dem Deutschlandfunk Kultur. Gibt's also zu hören beim HR oder in der ARD-Audiothek oder natürlich in der DLF-Audiothek-App.
Wir haben jetzt nur Kölsch wohl. Ich habe gerade mal geguckt.
Ah, nee. Das dann nehme ich lieber eine Maracuja-Schorle.
Okay, hole ich.
Nächstes Mal sprechen wir über das Hörspiel des Monats mit dem vielversprechenden Titel. Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet.
So, wir haben uns schon mal hier eine Maracuja-Schorle zurechtgeschollt. Und, aber natürlich, weil ihr hier die Podcast-Version hört, haben wir natürlich noch einen extra Tipp für euch. Das ist unser Versprechen, das halten wir auch gerne ein. Stegi, heute ist es ein Event.
Korrekt. Wir haben nämlich gedacht, bei so einer Aktualität ein wunderschönes Hörspiel-Event in den kommenden Tagen besuchen zu können. Hier in der schönen Stadt Köln müssen wir euch das ans Herz legen.
Absolut.
Es geht um
die Hörspielwiese. Tolle Sache, findet einmal im Jahr statt. Menschen, die Hörspiel lieben, ne, also so wie ihr auch, treffen sich auf einer Wiese. Was kann es Schöneres geben? Man kommt anderen Leuten entgegen, man zeigt auf die Person, die man gar nicht kennt, sagt, sag mal, interessierst du dich nicht auch für Hörspiele? Und die andere Person sagt, ja,
bist du nicht
weißt
auch
du
ein Hörspiel-Afficionado vielleicht? Mm,
ganz genau. Und deswegen, also wenn ihr die Menschen mal kennenlernen wollt und an die hier regelmäßig die Hörspielherzen rausgehen, ne, neben euch, wenn ihr Bock habt, die zu treffen, dann kommt ihr da mal hin.
Wohin, ist jetzt die Frage. Und wann natürlich, ne? Also diese Hörspielwiese.
Warte, Kalender.
Die Hörspielwiese findet statt vom Freitag, den 16.8. Da geht's los, um 17 Uhr ist Eröffnung. Und das Ganze ist im Stadtgarten, im und am Stadtgarten, also sowohl der Park als auch das Lokal Stadtgarten in Köln, Haltestelle Friesenplatz. Und dann kann man also von Freitag, 16.8., 17 Uhr bis Sonntagnachmittag dort Programm erleben. Und das ist sehr vielfältig.
Was gibt's denn da alles, Stegi? Sag doch mal
das
was.
Das ist sehr vielfältig. Also es gibt Live-Hörspiele. Zum Beispiel gibt es ein Sherlock-Holmes-Live-Hörspiel am Samstagabend. Oh. Das ist immer ein Riesenknaller. Mhm. Es gibt Kinder-Live-Hörspiele. Es gibt Podiumsgespräche. Es gibt auch ganz viel Möglichkeit, einfach Hörspiele anzuhören. Man kann sich also einfach eine Decke mitbringen oder es gibt da auch Sitzsäcke und Hängematten und all so Zeug. Man kann auch einfach eingeladen, ein kleines Picknick zu machen und sich Zeug mitzubringen und da zu sitzen und sich einfach den ganzen Tag von wunderschönen Hörspielen berieseln zu lassen.
Man kann zum Beispiel auch herausfinden, wer den Preis gewonnen hat für das beste Kurzhörspiel.
Stimmt, es gibt einen Wettbewerb. Mm. Auch Max und mich könnt ihr vielleicht als alte Hörspiel-Afficionados dort treffen.
Das könnte passieren.
Könnte passieren. Und Ralf Kaspers ist auch noch da von Wissen macht A. Darauf freue ich mich auch sehr. Also ihr merkt, es ist richtig was los. Es ist richtig was los und es ist sehr abwechslungsreich und bunt und hoffentlich einfach schönes Wetter und man hängt die ganze Zeit in diesem fantastischen Park ab und freut sich des Lebens.
Kleiner Wermutstropfen, darf ich eben kurz einmal so?
Oh,
ja,
ich weiß.
Weil das Ding ist, es ist halt so. Also das wird ein tolles Event. Ich habe
auch von,
die Hoffnung,
von wahnsinnig
dass
guten Leuten gemacht, will ich auch noch kurz dazu sagen.
Ja, super nette Menschen. Also die ackern da ein ganzes Jahr für unfassbar. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob es jemals wieder so groß werden wird, weil Hörspiel in Deutschland hat einen ganz schönen Dämpfer bekommen. Es sind teilweise Förderungen zurückgegangen, unter anderem bei der Film- und Medienstiftung. Viele, die Hörspiel machen in Deutschland, haben da unterschrieben, haben gesagt, bitte nehmt das zurück, fördert bitte weiter, das ist ein tolles Medium. Es wäre schade, wenn das zurückgeht, es wäre schade, wenn dann irgendwie weniger los wäre auf so einem Event wie der Hörspielwiese, weil einfach nicht mehr so viel stattfindet. Deswegen nehmt es mal mit. Wir waren ja heute auch so ein bisschen politisch zwischendurch. Vielleicht ist das ja auch ein politischer Gedanke, der euch anregt.
Also es gibt ganz viele Gründe, warum man da dieses Jahr hingehen muss.
Ja.
Gut. Ja, Max. Dann wissen wir ja schon, wo wir unser nächstes Getränk trinken, ne?
Ja, absolut. Maracuja-Schorle all the way.
Wir sagen Tschüss für heute.
Und natürlich gehen auch nochmal final die Hörspielherzen raus. Hanna und Max sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.